Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In einem Spitalzimmer im Bett, er hat irgendeine schwere Diagnose, man weiß es nicht, und er beichtet einem Vater, einem Pfarrer von etwas, das in seiner Jugend geschehen ist. Und es zeigt sich dann, dass das ein Kampf war, den er mit einem anderen Mann um eine Frau hatte. Und das bahnt sich dort immer weiter an. Und dieser Kampf, wie der beginnt, möchte ich da schildern in seiner Stimme. Aber was heißt das, kämpfen? Können Sie sich vorstellen, wie das ist? Schrecklich ist das. Ein Wettbewerb. Man ist nicht mehr man selbst. Man sagt und tut Dinge, die einem sonst nicht in den Sinn kämen. Alles, um zu gefallen. Besser zu gefallen. Ich war stolz auf meinen Beruf in der Werkstatt gewesen. Ich machte meine Arbeit dort gut, verdiente nicht schlecht. Kein Vermögen, weiß Gott nicht. Aber es war genug. Ich war mit meinem Leben zufrieden gewesen. Meinem neuen Auto. Aber neben ihm, neben Martin, schien alles klein. Nicht genug. Ich war nicht genug an ihm gemessen. Und das war nicht einmal die schlimmste Erkenntnis. Wäre ich von Beginn an neben ihm gar nicht in Frage gekommen, nun, dann wär's das halt gewesen. Aber das Schlimmste war, dass ich wusste, vorher genug gewesen zu sein, bevor er dazwischen gekommen war. Und eine solche Hoffnung, so klein sie ist, man lässt sie nicht los. Man kann nicht. Manchmal will man, aber man kann nicht. Natürlich hasst man sich dafür im Nachhinein, wenn man alleine und wieder bei Sinnen ist. Was machst du da nur? Und man sieht sich im Spiegel in diesem Anzug, den man sich extra gekauft hat. Er passt nicht. Und es liegt nicht am Schnitt. Schließlich hat man viel dafür bezahlt. Aber nie trägt man sonst Anzüge und solche Schuhe. Man sieht an sich herunter. Was machst du in solchen Schuhen? Nichts passt, man weiß es. Aber all das vergisst man, sobald man die Möglichkeit hat, sie wiederzusehen. Es ist lächerlich. Martin hat das natürlich erkannt und er hat gelächelt. Schicke Schuhe, sagte er, für die Werkstatt. Und ich wollte ihm eine reinhauen, aber ich nickte und ich schwieg. Das war es, was ich hauptsächlich machte, wenn wir zu dritt waren. Schweigen und nicken. Wenn er Geschichten aus seinem tollen Leben erzählte, wenn er über Musik sprach oder über Bücher. Ich konnte da nicht mitreden, aber sie antwortete ihm. Sie bot ihm manchmal sogar die Stirn. Sie hörte ihm zu, nickte und lächelte und sagte dann »Nein« oder »So ein Seich«. Sie war oft anderer Meinung als er. Ich hätte am liebsten gejauchzt, als ob es bedeutet hätte, dass sie stattdessen meiner Meinung war. Aber das war sie natürlich nicht, weil ich hatte keine Meinung. Sie aber hatte ihre eigene Meinung. Das mit der Musik, das habe ich schon erzählt. Aber auch bei den Büchern. Sie fand diese einen platt, ihr gefielen ganz andere, die er wiederum nicht oder nur naserümpfend kannte. Ich kannte sie meistens auch nicht, aber ich habe damals angefangen, Bücher zu lesen, von denen sie sagte, dass sie ihr gefielen. Fontane. Ich habe kaum etwas verstanden, aber es war egal, ich fand es schön. Schön, weil sie es schön fand. Und ich sagte es ihr, dass ich Fontane schön fände. Effi Briest, das sei eine so schöne Geschichte. Trauriges Ende, aber schön. Und ich las einen Haufen von mir selbst in diese Bücher hinein, weil ich dachte, dass sie das ebenfalls tun musste. Es war wie eine geheime Verbindung, dachte ich. Sehen Sie, man ist nicht man sich selbst. Diese erste Geschichte war ein Versuch, diese Stimme des alten Mannes in diesem Spitalbett einzufangen. Und diese Beichte nähert sich dann immer mehr einem schlimmen Ereignis, das sich dann zwischen diesen beiden jungen Menschen in diesem Wettkampf um diese junge Frau dann ergibt. Die zweite Geschichte wiederum Sie heißt Der seltsame Fall des Alexander Frosch. Das ist eine Geschichte, die spielt zu einer anderen Zeit. Und sie erzählt die Geschichte dieses Alexander Frosch, der sich mit 27 Jahren aus einem fahrenden Zug stürzt, in eine Schlucht hinein und selbst stirbt. Und der Erzähler, der diese Geschichte erzählt, der kann das nicht verstehen. Er ist gewissermaßen der Letzte, mit dem dieser Alexander Frosch noch gesprochen hat. Und das trifft ihn stark. Und er versucht herauszufinden, weshalb begeht ein 27-Jähriger auf eine solch grauenhafte Weise Selbstmord. Und er geht in verschiedenen Gesprächen dieser Antwort nach, spricht mit verschiedenen Leuten, die mit diesem jungen Mann noch zu tun hatten, und versucht dort die Schuld zu finden. Eine schwierige Frage, wer trägt Schuld an diesem tragischen Tod? Und ich erzähle jetzt das erste Gespräch, das er führt, das ist mit der Mutter des Verstorbenen. Die Adresse, die ich im Telefonbuch fand, führt mich aus der Stadt. Das Haus steht am Berg und ist eine Villa. Ich sehe sie von Weitem, als ich am Tor klingle und lange auf eine Antwort warten muss. Eine blecherne Stimme aus einer etwas in die Jahre gekommenen Gegensprechanlage fragt nach meinem Namen und betätigt dann die Türöffnung, die zwar elektrisch summt, das Tor aber nicht aufschwingen lässt. Ich werde nach zwei Versuchen gebeten, das Tor manuell zu öffnen, was schließlich ziemlich gewaltsam gelingt. Der schlecht geräumte Schnee der Privateinfahrt ist mehrfach getaut und wieder gefroren. Ich sehe im Eis eingefangene schwarze Kiesel in den gehärteten Radspuren. An der Tür empfängt mich eine Frau aus Osteuropa, die Stimme von vorhin. Ich kann mir ihren Namen nicht merken und sie den meinen nicht richtig aussprechen, als sie mich ankündigt. Frau Frosch erwartet mich im Salon und trinkt Tee. Das Teeservice ist aus weißem Porzellan mit Goldrand. Ihr Haar ist lang und sehr weiß, ihre Züge hart und die Haut faltig nur dort, wo jahrzehntelange Strenge sich eingesessen hat, zwischen den Augenbrauen und unter den Nasenflügeln über die Mundwinkel bis zum Kinn. Sie blickt aus dem Fenster über die Stadt in die Abenddämmerung, als ich falsch angekündigt werde, und schaut mich nicht an. An den Wänden hängen Bilder von Bergen, die von Hodler sein könnten. Bücherregale an den Wänden bis unter die Decke. Ein alter Globus aus Holz steht an der Wand, die nördliche Hemisphäre ist aufgeklappt und offenbart eine Auswahl an Likören. In der schattigen Ecke mache ich den schwarzen Lack eines Flügels aus. Er ist verschlossen, nirgendwo sind Noten zu sehen. Frau Frosch.
Man nennt mich für gewöhnlich Frau Doktor, wegen meines Mannes, Dr. Frosch.
Frau Doktor.
Kamille?
Entschuldigung?
Ich trinke Kamillentee, das beruhigt. Nehmen Sie auch eine Tasse?
Gerne.
Vera, eine Tasse für Herrn.
Sie spricht den Namen falsch nach. Ich korrigiere sie. Sie wiederholt den Namen richtig.
Genau. Was ist das für ein Name?
Ein Schweizer Name. Eher selten, vor allem hier.
Sie sind nicht aus der Gegend?
Nein.
Ich weiß.
Sie nennt meinen Herkunftsort. Hört man das so gut?
Ich schon.
Sowas. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Vera bringt eine Tasse Tee und schenkt ein. Sie hat Zucker in einer zum Service passenden Schale mitgebracht und stellt diese neben meine Tasse.
Vielen Dank. Und was wollen Sie von mir, Herr?
Sie spricht den Namen sehr langsam aus. Ich möchte Ihnen zuallererst mein Beileid aussprechen, Frau Doktor.
Danke. Aber deswegen sind Sie nicht gekommen. Das haben Sie mir schon bei der Beisetzung gesagt, wenn ich mich recht entsinne.
Nun, um die Wahrheit zu sagen, möchte ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrem Sohn stellen, Frau Frosch, Frau Doktor. Wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen, selbstverständlich.
Fragen zu meinem Sohn? Wie, sagten Sie, kannten Sie Alex?
Ich kannte ihn nicht wirklich. Wir sahen uns oft im Zug.
Ich verstehe nicht. Was können Sie dann über ihn wissen wollen?
Ein paar allgemeine Fragen, mehr nicht.
So? Sind Sie von der Presse?
Nein, ich bin nicht von der Presse. Mein Interesse ist rein menschlicher Natur.
Ihr Interesse ist rein menschlicher Natur? Was habe ich mir darunter vorzustellen, Herr?
Der Name klingt wie ein Vorwurf. Nun, das Ableben Ihres Sohnes hat mich sehr berührt. Ich möchte gerne mehr darüber erfahren.
Was gibt es da zu erfahren? Mein Sohn ist nicht abgelebt, er hat sich das Leben genommen.
Eben.
Ich kann nicht behaupten, Sie zu verstehen. Sie müssen begreifen. Ich komme noch aus einer Zeit, da das, was mein Sohn sich angetan hat, eine Schande war. Und nichts anderes ist es für mich.
Eine Schande? Für ihn?
Für ihn und für seine Familie. Ein Glück, dass Josef Selig das nicht mehr miterleben muss. Es hätte ihn sehr verärgert. Es verärgert mich sehr. Nun, er schien offenbar schwere Sorgen mit sich herumzutragen. So? Davon habe ich auszugehen, ja. Sie brauchen mir nicht zu erklären, dass man schwere Sorgen mit sich herumtragen muss, um mit einem fahrenden Zug in eine Schlucht zu springen und... Ihre hohe Stimme bricht ab und sie schüttelt den Kopf. Mit einem Stofftaschentuch wischt sie sich die Augen und atmet dann tief ein und aus. Entschuldigen Sie. Im Gegenteil, ich bitte Sie um Entschuldigung. Es war taktlos. Ich verstehe es einfach nicht. Schwere Sorgen, sagen Sie? Ja, was denn? Was hatte Alex für schwere Sorgen? Es ist, als kenne ich meinen eigenen Sohn gar nicht. Er hatte keinen Grund dazu. Es gibt allerlei Probleme, die einen jungen Menschen dazu bringen können. Was denn für Probleme? Ich bitte Sie, er ging auf eine Privatschule. Er studierte, was er wollte. Mein Mann, er ließ ihn machen. Sagte, er werde sich schon finden. Auch nach dem zweiten Studienabbruch ließ ihn machen. So. Und Alex machte, was er wollte. Er hatte sich nie um Geld zu sorgen. Wohnung, Lebenshaltungskosten wie auch Semestergebühren wurden ihm bezahlt. Trotzdem entschied er sich nebenbei zu arbeiten. Freiwillig. Mir war das recht. Er hätte aber nicht müssen. Nicht wie mein Mann. Mein Mann, wissen Sie, er hatte sich alles selbst erarbeitet. Mein Mann, er kam aus bescheidenen Verhältnissen. Sein Vater Dorffahrer, 9. von 10 Kindern, mein Mann. Sein Studium selbst finanziert während des Kriegs. Das waren Probleme, aber Alex... Sie schüttelt den Kopf und blinzelt oft. Sie greift zur Teetasse und bläst in den Kamillentee. Ich kann es Ihnen leider auch nicht genau sagen, aber ich will es herausfinden, wenn Sie es mir erlauben. Sie stellt die Tasse zurück auf den kleinen Porzellanteller, ohne einen Schluck getrunken zu haben. Ihnen erlauben? Was erlauben? Nun, ich will die genauen Umstände herausfinden, die Alexander zu seinem Entschluss trieben, weil ich wie Sie nicht verstehe, was es ist, was ihn dazu trieb. An Heiligabend zu allem Elend, Gott im Himmel, an Heiligabend. Ich hatte hier auf ihn gewartet. Vera hatte gekocht, das traditionelle Gericht, wie mein Mann es schon als Kind an Heiligabend gegessen hatte. Traditionen, was wären wir ohne sie? Jens brachte immer einen Lachs mit, das typische Heiligabend in meiner Familie. Jens? Ja, Jens, Alex älterer Bruder. Ich habe ihn nicht bei der Beisetzung gesehen. Er konnte nicht kommen so kurzfristig und so kurz nach den Ferien. Er ist sehr beschäftigt, in Übersee. Er arbeitet in New York als Anwalt. Tatsächlich? Schon seit 3 Jahren, seit seinem Anwaltspatent. Josef Selig war so froh, das zu hören. Es war etwas vom Letzten, was ich ihm sagte, schon im Hospital. Er war sehr stolz auf Jens. Auch ich bin sehr stolz. So fleißig. Und das Studium, magna cum laude. Natürlich bedeutet das alles, dass man sich selten sieht. Aber so ist das. Wer etwas Rechtes werden will, muss arbeiten. Das hat mein Mann immer gesagt. Man muss sich nicht oft sehen. So ist das. Und Alexander? Was ist mit ihm? Sahen Sie ihn oft? Öfter, ja. Er kam immer wieder, so alle 2 Monate sicher. Es trennt ihn ja auch kein Ozean. Aber ich sagte ihm, dass er das nicht müsse, seine Mutter besuchen. Er solle sich lieber auf sein Studium konzentrieren. Aber Alex, er war immer so abgelenkt. Womit? Sein Dingen halt. Projekte, die er hatte, Fotografie. Dann plötzlich das Schreiben. Er war an seiner Dissertation dran, nicht wahr? So viel entnahm ich dem Lebenslauf auf der Beisetzung. Ja. Worüber denn? Kant. Immanuel Kant. Aha. Wissen Sie, wie weit er damit war? Nein. Auf alle Fälle hat er sie nicht fertig. Und das, obwohl er viel zu lange schon daran schrieb. Stellen Sie sich vor, es war noch mein Josef Selig, der ihm das Thema nahelegte. Josef Selig verehrte Kant. Und als Alex sich so schwer tat, ein Thema zu finden... Ja. Es ist immer das Gleiche. Später war es ja auch nicht besser. Bis jetzt. Er hätte längst fertig sein können, wenn er sich nicht immer so hätte ablenken lassen. Mit Schreiben. Ja, Gedichte. Statt an seiner Arbeit zu schreiben. Ich hatte ihm gesagt, er soll es lassen. Es war töricht von ihm, aber er hörte nicht auf mich. Auf seinen Vater hätte er gehört. Und Josef Selig, er hätte es auch töricht gefunden. Gedichte. Aber er hätte nichts gesagt. Nein. Mein Mann, er wollte seinen Kindern die Freiheit lassen. Sein Geschenk an sie. Verständlich. Deshalb sagte er nie etwas, was die Zukunftswünsche der Kinder betraf. Er sagte, wir müssen hinter ihnen stehen. Und das taten wir. Hinter ihnen stehen. So. Mit Jens war es einfach. Er trat in seine Fußstapfen. Jens war ohnehin ein dankbares Kind. Aber Alex, es war, als gehört er nicht hierher.
Hierher?
In dieses Haus, diese Familie. Ich glaube, er hat nie verstanden, wie gut er es hatte. Vielleicht zu gut, wer weiß. Mein Mann, er sagte, er werde sich schon finden. Und wir standen hinter ihm. Jedes Mal. Er hat 2 Studiengänge abgebrochen. 2, stellen Sie sich vor. Mein Mann hat nie etwas gesagt, aber er hätte sich so sehr gewünscht, dass er etwas Rechtes studiert.
Recht?
Nicht unbedingt, nein, aber etwas Rechtes.
Was stört ihn an Philosophie?
Nichts. Philosophie ist schön, Philosophie ist gut, aber mein Mann hat manchmal abends auch solche Bücher gelesen. Burckhardt zum Beispiel, Jakob Burckhardt.
War der nicht Historiker?
Er hat ihn auf alle Fälle gern gelesen und es ist ganz gleich, was er war. Es geht darum, dass man sich für solche Dinge interessiert und sie nicht studiert.
Warum nicht?
Schauen Sie, man kann Medizin studieren und ist dann ein Mediziner. Noch kein Arzt vielleicht, aber Mediziner. Gleiches beim Recht. Noch ist man kein Anwalt oder Richter, aber nach dem Studium der Juristerei ist man doch immerhin ein Jurist. Ich glaube, Alex dachte bis zum Schluss, er würde aus diesem Studium herauskommen und ein Philosoph sein.
Sie trinkt aus ihrer Teetasse.
Nun, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, Herr...
Sie zögert, spricht den Namen aber richtig aus.
Wäre ich froh, wenn Sie mich allein lassen würden.
Selbstverständlich, Frau Doktor. Eine Bitte hätte ich aber tatsächlich.
So?
Wo lebt der Alexander?
In W.
Was passiert mit seiner Wohnung?
Was soll mit ihr schon passieren? Sie wird geräumt. Morgen, so viel mir ist. Oder Vera? Vera? Alex Wohnung? Ja, morgen.
Wäre es möglich, dass ich einen Blick in seine Wohnung werfe?
Weshalb?
Weil ich gerne mehr über Alexander erfahren würde. Ich kannte ihn nicht gut, aber ich glaube, ihn zu verstehen.
Sie glauben, ihn zu verstehen? Seien Sie nicht albern.
Frau Doktor, ich will herausfinden, was mit Alexander geschehen ist. Wirklich geschehen ist. Wenn er der ist, für den ich ihn halte, dann wurden ihm Dinge angetan, die ihn zu dieser Tat getrieben haben. Ich will die Verantwortlichen suchen. Ich will sie stellen.
Die Verantwortlichen?
Seine Mörder.
Sie sind verrückt.
Das ist mein Ernst.
Auch meiner.
Frau Doktor, ich bitte Sie, ich will Ihrem Sohn helfen. Alexander, sie zögert.
Sie sind nicht von der Presse?
Nein.
So, und um was versprechen Sie sich dann von alledem?
Nun, die Wahrheit und Gerechtigkeit.
So.
Sie schaut lange aus dem Fenster. Es ist längst dunkel geworden.
Alex, er war ein Träumer. Eine gute Seele, eine zarte. Als Kind hat er viele Ideen. Er meint, er wollte die Welt lustiger machen. Einmal waren wir in D, da kam ihm die Idee, die Berge bunt anzumalen. Einmal wollte er Zeppelin-Pilot werden und auf einem Schriftband Witze in Großbuchstaben über die Köpfe der Menschen fliegen. Ich sagte ihm immer, es sei Unsinn. Er fragte, warum, und ich sagte ihm, weil das nicht gehe. Und wieder fragte er, warum.
Sie schüttelt den Kopf.
Es war, als gehört er nicht hierher. Zu uns, auf diese Welt. Nahm er sich deshalb das Leben? Nun frage ich, warum. Warum, Alex? Warst du so unzufrieden mit deiner Welt, in der Berge grau sind?
Sie schaut mich wieder an.
Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll, was Sie mir erzählen. Sie sagen, es gäbe Verantwortliche. Sie wollen dem Ganzen Sinn geben, eine Erklärung. Ich weiß nicht, warum Sie dies tun. Für Gerechtigkeit? Gut. Suchen Sie. Und wenn Sie eine Erklärung finden, dann erklären Sie mir den Tod meines jüngsten Sohnes.
Was ich herausfinde, werde ich vertraulich behandeln. Und Sie werden von allem als Erste erfahren, das verspreche ich Ihnen.
Erste und Einzige. So, Sie haben Ihren Tee gar nicht getrunken.
Nein, verzeihen Sie. Ich nehme einen Schluck, der Tee ist kalt.
Lassen Sie das, er ist kalt geworden. Vera, geben Sie Herrn, sie spricht den Namen ganz langsam und deutlich aus, die Adresse von Alex. Oder noch besser, gehen Sie morgen mit ihm dorthin, zur selben Zeit wie die Arbeiter, das ist am besten. Verabreden Sie ein Treffen. Er heißt,
wieder spricht sie den Namen langsam aus, überdeutlich.
So, und nun lassen Sie mich bitte allein. Ich möchte nicht länger über diese Sache reden.
Selbstverständlich, ich danke Ihnen vielmals, Frau Doktor.
Ja, Vera wird Sie zur Tür begleiten.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Frau Doktor.
Danke.
Das war diese zweite Geschichte, ein reiner Dialog sozusagen. Und von diesem Monolog zum Dialog kommt es jetzt zur dritten Geschichte, die dann eigentlich wirklich eine konventionelle Geschichte ist. Dort geht es um einen Mann, der kommt in ein Dorf in der Westschweiz, etwa 1950, und seine Tante sollte ihn abholen, die ist aber nicht da. Was ist mit ihr geschehen? Und es kommt dann zu einer Ermittlung. Und die Geschichte dieses Ermittlers, die möchte ich jetzt erzählen. Vorsteher der Gendarmerie des Dorfes war Sergeant Alphonse Clénin. Er war es nun schon seit über 40 Jahren. 40 guten Jahren, wie er sich und all jene, die es hören wollten, mit Regelmäßigkeit zu erinnern pflegte. Und man pflichtete ihm durchaus bei. Der alte Lateinlehrer, der früher, als die Schule noch im Dorf gewesen war, die Kinder der nahen Umgebung zu unterrichten pflegte, hatte Clénins Amtszeit als Ordnungshüter des Dorfes einmal als Pax Cléninensia bezeichnet. Etwas, was Clénin nicht ganz verstand, was ihm aber dennoch irgendwie schmeichelte. Und tatsächlich hat es in all diesen Jahren nur 4 namhafte Vorfälle gegeben. Erstens, als während eines Sommergewitters ein Blitz auf derart bemerkenswerte Weise mitten in ein Feld einschlug, dass er just eine von Monsieur Fourniers Kühen tötete. Force majeure, sagte man. Doch Fournier, der sogar für ländliche Verhältnisse als abergläubisch gegolten hatte, beschuldigte seinen Nachbarn Gauthier dafür verantwortlich zu sein. Es sei bekannt, dass Gauthier ihm sein Leben lang nur Schlechtes gewünscht habe. Und wenn einer mit dem Teufel im Bund stecke, dann sei er es. Denn der Teufel rede Deutsch, wie bei Faust. Und wie auch nicht, denn Gauthiers Großmutter sei eine Deutsche gewesen. Gauthier hingegen erwiderte, dass Fournier selber schuld sei, wenn er seine Kühe während eines Gewitters draußen lasse. Und überhaupt, qu'il s'en fout. Aus alledem nahm sich der nun doppelt gekränkte Fournier das Recht, seinerseits eine von Gauthiers Kühen abzustechen. Daraus versprach er sich keinen Nutzen. Damit wollte er lediglich wieder Ordnung in Gottes Welt bringen. Das konnte der damals gerade erst frisch ernannte Gendarme Clénin in seiner Jurisdiktion nicht dulden. Und er verwarnte 3-mal und dann noch ein 4. Mal ernstlich, ehe er im Namen des Gesetzes und des staatlichen Gewaltmonopols einschritt und Monsieur Fournier in Gewahrsam nahm, als dieser schon mit dem Messer in der Hand auf die ahnungslos grasende Zuhkuh zuging. Das machte Eindruck im Dorf. Clénin hatte, wie er erst im Nachhinein erkannte, ein Exempel statuiert. 7 ruhige Jahre später gelang es ihm, eine Gruppe von Wilderern zu stellen. Er pflegte dies nicht so zu erzählen, doch er verdankte diesen Coup einem unwahrscheinlichen Zufall. Es war noch vor der Jagdsaison gewesen und er war an diesem lauen Sommerabend gerade von einer seiner ausgedehnten Patrouillen in der Umgebung heimgekehrt. Wenn schönes Wetter war, pflegte er sie zu Fuß zu machen. Zwar nannte er sie Patrouillen, doch jeder, der es nicht besser gewusst hätte, dürfte sie auch einfach als Spaziergänge beschrieben haben, da der Gendarm dabei den ihm sonst eigenen, militärisch strammen Gang einstellte, um in ein selbstzufriedenes Flanieren zurückzufallen. So patrouillierte er also friedlich vor sich hin und war fast noch überraschter als die Wilderer gewesen, als er selbige beim Vortragen der erlegten Beute ertappte. Es waren 2 Männer aus dem Nachbarsdorf gewesen und sie hatten ihre Jagdflinten nach dem Erlegen des prächtigen Rothirsches vor lauter Aufregung nicht mehr nachgeladen. Was eine brenzlige Situation hätte werden können, wurde dadurch verhindert, dass einer der beiden Jäger die Beute fallen ließ und seine Flinte aufklappte, wohl um nachzusehen, was sie doch ihre Harmlosigkeit preisgab. Der andere warf seine Waffe vor sich auf den Boden und sagte, «Putain, ob er denn einen Gendarmen erschießen wolle? Sie seien Jäger und keine Mörder. Er solle keine Dummheiten machen. Vielleicht können sie dann die Jagdtrophäe sogar behalten.» Und die beiden ließen sich widerstandslos von Clénin mit seiner Dienstwaffe abführen. Es wurde dies eine Ruhmestat, wofür ihm sogar der damalige Bürgermeister Monsieur le Maire Lefebvre persönlich gratulierte und ihn in seiner 1. Augustrede namentlich erwähnte. Und Monsieur le Curé Lambert benutzte die Geschichte mit den Wilderern an 2 aufeinanderfolgenden Sonntagen als Gleichnis. Clénin als Erzengel Michael gegen den Drachen. Oder war es der heilige Georg? Dann kam es zum Einbruch bei den Durands, eine ärgerliche Sache, bei der 2 Säcke Kartoffeln sowie 3 geräucherte Zungen aus der Vorratskammer gestohlen wurden. Es war zu Beginn des Winters gewesen und man vermutete Zigeuner, obwohl Clénin beharrte, dass es in seinem Gebiet nicht derlei Gesindel gäbe, auch keine Hausierer. Niemand widersprach, denn es stimmte. Nie hatte man dergleichen gesehen. Und man ließ es dahingestellt, ob das Dorf Kraft Clénins Autorität als Ordnungshüter oder schlicht weil zu abgelegen und fernab der großen Straßen vom fahrenden Volk gemieden wurde.
Zudem geschah es nach dem Krieg, zur Zeit der Teuerung, als auch die Not unter den Einheimischen Anlass gegeben haben könnte, Vorräte zu stehlen. Das freilich wurde nie auch nur angedeutet. Man empörte sich lautstark über die Zigeuner und so wurde dies Clenats erster, einziger und wie er hoffte letzte ungelöste Fall. Ein Makel, der ihm aber ein ewiges Ärgernis blieb, den er selbst Jahre später nicht vergessen konnte und den er in seinen seltenen Momenten der Selbstironie als sein persönliches Waterloo bezeichnete. Ich habe versucht, etwa die unterschiedlichen Stile aufzuzeigen, vom Monolog zum Dialog zu dieser dritten Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie noch Fragen haben, und sonst danke ich Ihnen wirklich viel, viel mal für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Leipziger Buchmesse. Mein Kollege und ich, müssen heute etwas improvisieren, denn weder bin ich der angekündigte Christian Strasser, noch ist das der angekündigte Bernd Wollschläger. Und das zeigt so ein bisschen schon vielleicht von der spannenden Entstehungsgeschichte dieses Buches, um das es hier aber trotzdem geht, von Bernd Wollschläger. Ich bin Jude aus dem Herzen. Bernd Wollschläger ist nämlich in Frankfurt beim Umsteigen stecken geblieben, weil sein Flieger aus den USA Verspätung hatte. Und er wird also erst heute Nachmittag und dann zu einer Abendveranstaltung in der Leipziger Stadtbibliothek dann aller Wahrscheinlichkeit nach doch vorhanden sein. Wir überlegen uns, ich möchte Ihnen ein bisschen zu dem Buch erzählen, weil ich auch an seiner Entstehung und der Tatsache, dass das jetzt in Deutsch im Europa-Verlag erschienen ist, nicht ganz unbeteiligt bin. Neben mir sitzt Tore Hansen. Wir haben uns erst heute Morgen am Stand des Europa-Verlags kennengelernt. Er ist Autor des Europa-Verlags und hat eine sehr schöne Lesestimme, die er gleich hier auch uns ein bisschen zu hören geben wird. Ja, wir werden also zwei Kapitel, ausgewählte Kapitel aus diesem Buch, lesen. Und ja, lassen Sie mich kurz erzählen, Bernd Wollschläger stammt aus Bamberg und lebt inzwischen in den USA, ist 58 Jahre alt und hat so eine typische Biografie der Bundesrepublik der 70er, 80er Jahre durchgemacht. Und das Besondere an ihm ist, ich bin Jude aus dem Herzen. Bernd Wollschläger ist nicht gebürtiger Jude, sondern durch ein Schlüsselerlebnis, von dem wir gleich auch ihn selber hören werden aus seinem Buch, ist er zum Judentum konvertiert, was ja schon etwas ungewöhnlich ist. Und seine Lebensgeschichte, die er in seinem Buch beschrieben hat, die habe ich vor 3 Jahren auf Englisch entdeckt, dass es die gibt. und habe gemerkt oder hatte den Eindruck, dieses Buch muss es oder sollte es wirklich auch auf Deutsch geben für das deutsche Lesepublikum, denn da ist es vielleicht noch wichtiger und noch interessanter zu erfahren, welche Wandlung, welche Entwicklung dieser Autor Bernd Wollschläger durchgemacht hat. Vor der ersten Leseprobe nur so viel. Sein Vater, durch den er sehr geprägt worden ist, war Wehrmachtsoffizier, Panzerfahrer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.